Und ich glaube, all das hat sich so ein bisschen vereinbart in dieser Gründung, weil als Gründerin bin ich keine Schauspielerin, muss nicht die Texte von anderen sprechen, sondern ich darf meine eigene Message, meine eigene Mission kommunizieren und darf auch Impact haben. Beim Reverse Mentoring begegnen sich beide auf Augenhöhe, egal ob sie einen Altersunterschied haben oder nicht. Das heißt, die Mentee ist jetzt, wie in meinem Fall, 24, 25, die Mentorin ist 35, 40 oder 50 oder 60 oder 70. Wenn du gründest, ist es wie eine Sucht. Du hörst nicht auf zu gründen. Du gewöhnst dich direkt von Anfang an daran, ich bin der Chef oder ich bin die Chefin.
Willkommen zu einer neuen Folge unseres Founder Story Podcast hier aus unserem Google Office in Berlin. Unser heutiger Gast hat bereits ein Dinner mit Elon Musk, einen Brief von der schwedischen Königin bekommen und zählt als eine der jüngsten Gründerinnen in Deutschland. Mit ihrem Startup Fementor hat sie die erste Reverse Mentoring Plattform Europas gegründet, die sich darauf spezialisiert hat, Frauen jeden Alters zu fördern. Darüber hinaus hat sie kürzlich ein Buch über die Startup-Welt veröffentlicht, in dem sie auch die weniger glamourösen Seiten dieses Bereichs beleuchtet. Herzlich willkommen, Anastasia Barner. Wir freuen uns sehr, dass du heute dabei bist.
Danke, dass ich da sein darf.
Auch von meiner Seite herzlich willkommen. Anastasia, du hast uns heute einen Gegenstand mitgebracht, den du mit deiner Gründungsgeschichte verbindest. Magst du uns sagen, welchen Gegenstand du mitgebracht hast und was hat dieser Gegenstand für dich bedeutet?
Also zuerst tatsächlich wollte ich eine Leiter mitbringen, muss man dazu sagen. Dann dachte ich mir, ist ein bisschen zu groß und ich wohne zwar um die Ecke, aber es war mir dann doch zu viel. Und ich habe mich entschieden, ein Kontaktbuch mitzubringen. Und dieses kleine Kontaktbuch, was ihr hier seht, ist der Start von Fementor. Das ist das Kontaktbuch, was ich mit 18 Jahren zum Geburtstag geschenkt bekommen habe von meiner Mama. Das werde ich jetzt auch nicht aufschlagen, weil da ganz wichtige Kontakte drin stehen. Das ist sozusagen, was meine Mama in den letzten 30 Jahren Karriere aufgebaut hat und mir damals überreicht hat als Geburtstagsgeschenk. Sie hat gesagt, ich kann dir zwar was Materielles schenken, aber dieses Kontaktbuch ist für dich eine Sicherheit. Es ist ein Vorteil, um Berufe zu ergreifen, die du vielleicht noch gar nicht so kennst, um Leute kennenzulernen, um ein Netzwerk zu haben und damit einfach schon eine Startmöglichkeit. Das ist so ein bisschen wie mein Cheatcode gewesen im Gaming. Und dieses Kontaktbuch hat mein Leben verändert und 2 Jahre später habe ich aus diesem Kontaktbuch heraus mit 50 Frauen für Mentor gegründet.
Wow, super spannend.
Ja, super spannend.
Das heißt, Kontaktbuch.
Ist es auch bis hinten vollgeschrieben?
Das ist bis hinten vollgeschrieben und das ist nur eins von vielen. Also ich habe damals das bekommen sozusagen als Symbol und habe daraus dann auch Leute kontaktiert und eben die ersten 50 Mentoren bei Fementor.
Wie hat sich die 18-jährige Anastasia gefühlt, als sie ein Notizbuch bekommen hat?
Ich habe es gehasst. Ich dachte echt, was ist das denn jetzt für eine Scheiße? Also ich bin ehrlich, im ersten Moment dachte ich so, was soll ich jetzt mit einem Kontaktbuch? Wie oldschool, ich habe Kontakte auf dem Handy, bis ich es dann eben aufgeschlagen habe. Ich wusste, dass meine Mama mir immer symbolische Geschenke gegeben hat. Wir waren nie in diesem materiellen, also ich habe nie große materielle Geschenke bekommen oder Klamotten oder Socken oder was man sonst so bekommt, sondern meine Mama hat immer darauf Wert gelegt, in meine Bildung zu investieren und sie meinte, Reisen bildet ganz viel. Das heißt, ich habe zu Geburtstagen Reisen in unterschiedliche Länder bekommen, habe die Möglichkeit bekommen, Ausbildung zu machen, Weiterbildung zu machen, Schauspielkurse, Fotografiekurse und all das waren immer so die Geschenke und mit diesem 18. Geburtstag war sozusagen die Vollendung dessen. Sie hat halt eben mir diesen Vorteil geschenkt, den ich erst 2 Jahre später wirklich verstanden habe. Ich glaube, das kommt auch dazu. Mit 18 hast du noch gar nicht die Realisation, was es eigentlich bedeutet, ein Netzwerk zu haben. Und du verstehst auch noch nicht den Wert dahinter, weil du aus dieser Schule kommst, du hast diesen sicheren Hintergrund. Und mit 18 hatte ich dann schon mein Abi in der Tasche und habe dann gemerkt, okay, daraus kann ich einen Job finden. Und mit 20 habe ich dann verstanden, okay, ich kann nicht nur einen Job daraus finden, sondern ich kann aus diesen, sagen wir jetzt mal 100 Kontakten, kann ich 99 Kontakte verfallen lassen und einen Job finden oder ich kann 100 Kontakte freimachen für andere und kann selber eine Plattform gründen und das habe ich gemacht.
Spannend. Und das heißt, gab es da einen ganz spezifischen Schlüsselmoment, als du dann 20 warst? Weil es waren ja 2 Jahre eigentlich, ne, die es gedauert hat, bis die Idee dann...
Ich habe gefeiert, ich bin ehrlich, ich habe sehr viel gefeiert, ich habe sehr viel im Ausland gelebt, ja. Ich habe auch so den kompletten extremen Split gemacht. Meine Mama war eher, sagen wir jetzt mal, ein bisschen alternativer und ich bin dann mit 18 bis 19 war ich dann in Monaco, habe da ein halbes Jahr gewohnt und habe da sozusagen auch nochmal so eine ganz andere Welt kennengelernt, von Superreichen und wirklich Leuten, denen 80% der Gelddruckmaschinen der Welt gehören. Und ich saß da mit 18 irgendwie, habe noch gar nicht richtig gecheckt, was, also natürlich habe ich es verstanden, aber erst im Nachhinein wurde mir bewusst, von was für einer Welt ich dann Teil wurde und war, habe mich aber bewusst dagegen entschieden und kam zurück nach Berlin und ich bin gebürtige Berlinerin und wenn du in Berlin wohnst und nicht irgendwann mit der Startup-Szene zu tun hast, dann hast du entweder sehr, sehr viel richtig gemacht oder sehr, sehr viel falsch, das darf jeder selber entscheiden. Ja. Und ich wurde mit 20 Teil der Startup-Welt und habe realisiert, okay, wir haben ein riesiges Problem, wir haben hier eigentlich nur Jungs. Und ich habe damals eine Instagram-Story gemacht und habe ein Video gefilmt von diesen ganzen Jungs bei der Startup-Party und gesagt, zählt die Frauen. Und wir waren zwei Frauen, ich und noch eine andere Frau oder junges Mädchen damals und habe gesagt, hey, okay, ich kann mich nicht darüber aufregen, dass keine Frauen gründen. Ich muss es selber machen und danach beschwere ich mich darüber. Ja. Und das habe ich gemacht. Und gleichzeitig wollte ich was gründen, womit ich mehr Frauen zum Gründen bringe, zu Führungspositionen, ihnen die Möglichkeiten geben. Und sie müssen sich nicht für eine Gründung entscheiden und sie müssen auch nicht Geschäftsführerin werden. Aber sie können wissen, dass die Option offen steht und es ist eine bewusste Entscheidung dafür oder dagegen. Und genauso ist es mit meinem Buch. Ich wollte Leuten zeigen, was es bedeutet zu gründen. Und sie können sich bewusster dafür entscheiden und nicht eben dieses glamouröse Bild von der Startup-Welt haben, was wir in den Medien gezeichnet bekommen.
Ja. Lass uns gleich noch über dein Buch sprechen. Die 18-jährige Anastasia, die ihr Notizbuch bekommt. wir haben gelernt, dass das Notizbuch über die Zeit immer mehr wertvoller wird oder du den realen Wert tatsächlich verstanden hast, was dir deine Mutter damals mit 18 geschenkt hat. Führ uns doch gedanklich ein bisschen weiter nach deinem 18. Lebensjahr bis zu deiner Gründung, als du 20 Jahre alt warst.
Ich weiß nicht, ob ich darüber bei Google sprechen sollte. Nein, man muss dazu sagen, ich habe noch nie Alkohol probiert, noch nie Drogen genommen. Wenn ich sage, ich habe gefeiert, dann war ich nüchtern auf Partys und bin meistens um 2 oder 3 Uhr morgens gegangen. Wenn die anderen sozusagen den Vollrausch erreicht haben, bin ich sozusagen gegangen, weil ich gemerkt habe, jetzt ist nicht mehr so lustig wie vorher. Ich habe mich aber ausprobiert. Man muss dazu sagen, seit ich 7 Jahre alt bin, war ich Schauspielerin. Ich habe sehr viel Werbespots gedreht. Ich war das Snapchat-Gesicht für eine Werbekampagne mit meiner Mama zusammen, wo es eben darum geht, Generation Z und Boomer zusammen auf Snapchat. Ich war das internationale TikTok-Gesicht der Deutschen Welle, habe sozusagen mit meinem journalistischen Hintergrund, den ich seit ich 14 bin, hatte, genutzt und habe gesagt, okay, ich verbinde diese soziale Kompetenz, die du als Generation Z einfach hast, gleichzeitig mit dem journalistischen Hintergrund. Ich habe mit 14 Jahren damals angefangen, als Jugendjournalistin zu schreiben. Es fing alles an, dass ich in der, glaube ich, 4. Klasse in der Schule gemerkt habe, wir haben keine Schülerzeitung. Das war meine eigentlich erste Gründung, habe damals eine Schülerzeitung gegründet und war dann immer auch im Gymnasium Teil von Redaktionen, eben Schülerzeitung damals. Und dann durfte ich das letzte geführte Interview mit Christiane F. haben. Man muss dazu sagen, meine Mama hat in den 80ern mit Christiane F. zusammen gewohnt und Christiane F. hat meine Mama beklaut. Und ein paar Jahre später kam dann sozusagen der Anruf von einer Journalistin oder einer Autorin, besser gesagt, die ein Interview mit Christiane F. geführt hat und gesagt hat, ich schreibe gerade das zweite Buch, das zweite Leben von Christiane F. Und meine Mama meinte, ich erzähle gerne meine Geschichte, aber dafür darf meine Tochter ein Interview führen mit Christiane F. für ihre Schülerzeitung. Mhm. Und das durfte ich, dadurch ist die Berliner Zeitung auf mich aufmerksam geworden. Ich wurde Jugendjournalistin, habe 6 Jahre sozusagen Journalismus hinter mir. Und eigentlich, wenn der Weg mich nicht in die Gründerszene oder Gründerinnenszene gebracht hätte, wäre ich wahrscheinlich so eine Carla Kolumna ohne Brille geworden und würde jetzt als kleine rasende Reporterin auf meinem Fahrrad sitzen und durch Berlin rasen und irgendwelche Geschichten suchen. Ich glaube aber, dass der Weg, den ich gegangen bin, einfach für mich sinnvoller war. Mhm. Und ich glaube, dass neulich hat jemand gesagt, dass, wenn man sich mein Leben rückblickend anschaut, dann sieht man den roten Faden. Ja. Mit Journalismus habe ich gelernt zu schreiben und zu kommunizieren und was es heißt, hinter der Kamera zu stehen, aber auch zu sehen, welchen Interviewpartner finde ich gut und welchen vielleicht nicht und wie sprichst du auch. Als Schauspielerin habe ich verstanden, wie agierst du vor einer Kamera, wie agierst du auf einer Bühne, was mir heutzutage als Speakerin zugutekommt. Und ich glaube, all das hat sich so ein bisschen vereinbart in dieser Gründung, weil als Gründerin bin ich keine Schauspielerin, muss nicht die Texte von anderen sprechen, sondern ich darf meine eigene Message, meine eigene Mission kommunizieren und darf auch Impact haben. Und ich wurde heute in einem Gespräch als Vorbild und als Role Model bezeichnet und immer noch dieser weibliche Impuls ist erstmal, oh Gott, das bin ich nicht, das darf ich nicht sein und diese erste Scham, die man als Frau meistens empfindet. Und dann dachte ich so, nee, ich darf mich selber als Role Model bezeichnen und wenn ich nur für eine Frau ein Vorbild bin, dann bin ich ein Role Model und das ist gerade der Punkt, wo ich bin.
Super spannend. Und ich kann mir auch vorstellen, dass so die ersten Schritte in die Gründung wahrscheinlich dann auch sehr herausfordernd auch waren. Du hast ja auch zu dem Zeitpunkt, glaube ich, studiert. Wie hat sich das angefühlt für dich? Wie war es, dass dein Fee-Mentor, dein erstes Baby quasi auf die Welt zu bringen?
Es war weniger schmerzhaft als eine Geburt, muss man da vielleicht vorneweg sagen. Zum Glück, das steht mir irgendwann noch bevor, aber dafür habe ich noch Zeit. Ja. Ich glaube, meine Gründung hat mit ganz, ganz viel Naivität zu tun. Ich hatte keine Ahnung, worauf ich mich einlasse. Und ich glaube, dadurch habe ich auch so erfolgreich gegründet, weil ich eben keinen Druck auf mich aufgebaut habe. Und ich sehe das gerade bei sehr, sehr vielen jungen Unternehmern und Unternehmerinnen und Leuten, die auch teilweise älter sind, die sich so unter Druck setzen, erfolgreich gründen zu müssen, immer mit dem Bewusstsein, 9 von 10 Startups scheitern, ich muss das eine werden, sich umgucken und vergleichen und in Konkurrenz gehen. Und ich wusste damals nicht, wer ist Verena Pauster, wer ist Lea Sophie Kramer. Amorelie hatte ich noch nie von gehört. Irgendwie so, dass es in der Startup-Szene so ein großer Name ist. Genauso wie einige Gründer und Gründerinnen einfach für mich, das waren keine Vorbilder, das waren keine Leute, die ich nicht mehr kannte. Das heißt, ich saß dann neben Persönlichkeiten und dachte, ach, und wer bist du so? Und dann waren das irgendwelche Größen in der Szene. Und ich glaube, das hat mir ganz viel geholfen, weil ich eben nicht diesen inneren Druck hatte, ich muss damit jetzt erfolgreich werden, sondern ich habe gedacht, ich bin 20, was soll ich jetzt machen? Ich kann feiern, ich kann um die Welt reisen, ich kann in Australien auf Baumwollfeldern jetzt irgendwie Baumwolle sammeln und mein Work-and-Travel-Jahr machen. Oder ich starte ein Startup und ich habe mich für das Letztere entschieden. Eben mit dieser Naivität und ich muss sagen, die Anfangsjahre, das erste Jahr war das beste Jahr, was ich mit Filmmentor hatte, weil ich einfach unbekannt war. Mhm. Keiner hat sich dafür interessiert, was ich mache. Und dadurch hatte ich ganz, ganz viel Freiheiten.
Ja. Magst du erklären, was ist Filmmentor und was ist deine...
So 15 Minuten später, was macht die eigentlich?
Was ist die Mission, die ihr mit Filmmentor verfolgt?
Genau, also Filmmentor ist die erste Reverse-Mentoring-Plattform in Europa, mittlerweile weltweit. Wir sind nach 3 Jahren weltweit expandiert. Reverse-Mentoring bedeutet, dass du zu dem klassischen Mentoring, also wo du ein typisches Mentor-Mentee-Gefälle hast durch den Altersunterschied, das hast du bei uns nicht. Beim Reverse-Mentoring begegnen sich beide auf Augenhöhe, egal ob sie einen Altersunterschied haben oder nicht. Das heißt, die Mentee ist jetzt, wie in meinem Fall, 24, 25. Die Mentorin ist 35, 40 oder 50 oder 60 oder 70. Und beide lernen voneinander aus unterschiedlichen Generationen, aus unterschiedlichen Wissensständen. Meine Generation ist, wir sind die ersten Digital Natives und können zum Beispiel über soziale Medien aufklären. Wir sind Content Creator, Fotografen, Videografen und Texter in einem. Die Person kann es aber helfen, wie schreibst du ein Bewerbungsschreiben? Wie funktioniert diese Karrierewelt? Wie wirst du Mutter und Geschäftsführung in einem? Wie kannst du das vereinbaren? Und diese ganzen Fragen, die du gerade am Berufsanfang hast oder in den ersten Berufserfahrungen, die können damit geklärt werden und gleichzeitig wächst dein Selbstbewusstsein, was bei uns Frauen ein ganz, ganz großes Thema ist. Und da bin ich auch beim Thema, Filmmentor ist nur für Frauen, bis wir Equality erreicht haben. Und Equality meine ich in dem Sinne, ich möchte, dass wir keinen Gender Pay Gap mehr haben. Ich möchte 50-50, ich möchte keine 30% Frauenquote mehr erzwingen müssen, sondern ich möchte, dass es ganz selbstverständlich ist, dass man sagt, haben Sie eine Geschäftsführerin oder einen Geschäftsführer und nicht überlegen, wenn ich Arzt sage, denke ich an einen Mann direkt und bei einer Krankenschwester an eine Frau. Und ich habe immer gesagt, wenn wir es schaffen, weltweit 50-50 zu schaffen, dann wird Filmmentor offen für Männer.
Das ist spannend. Das wäre nämlich auch meine Frage gewesen.
Siehst du, ich glaube schon die Fragen vorneweg.
Ja, und du hast gesagt, ihr seid auch international jetzt unterwegs. Wie kann man sich das, also du hast gerade auch gesagt, Bewerbungsgespräche oder Karriere, kannst du noch ein bisschen darauf eingehen, angenommen, ich möchte mich jetzt bewerben oder ich möchte jetzt auf die Plattform, kann ich dann auch mehrere Mentoren haben oder kann ich mehrere Menti, also genau, wie läuft das
Konzept noch ab? Bei Filmmentor ist es so, du bewirbst dich über die Plattform, egal ob du Mentorin oder Menti bist, weil wir sagen, du bist ja durch den Reverse-Mentoring-Aspekt bist du ja beides und wir wollen beiden die gleichen Chance geben. Es ist keine Klassengesellschaft, wir sind auch, dadurch, dass wir kostenlos sind, haben wir eine unglaubliche Diversität. Das heißt, wir haben eine Frau, die geflüchtet ist, genauso wie eine Unternehmenserbin und jede Frau kommt mit ähnlichen Themen zu uns. Meistens geht es um Selbstbewusstsein, um eine Führungskraft oder eine Vorgesetzte oder einen Vorgesetzten, mit dem sie Probleme haben, wo sie Austausch suchen, ihnen fehlen Männer in ihrem Bereich, mit denen sie sich vernetzen können oder auch Frauen in ihrem Bereich, wo sie sagen, ich möchte einfach ein Teil eines Netzwerks sein und Zugang zu einer anderen Welt. Und wir sind komplett branchenübergreifend. Das heißt, du suchst dir eine Mentorin aus und das muss nicht in deiner gleichen Industrie sein. Das heißt, du könntest zum Beispiel sagen, hey, ich wollte eigentlich ursprünglich immer Schauspielerin werden. Egal, in meinem ganzen Leben, ich bin jetzt hier bei Google, ich liebe meinen Job, ich mache meinen Podcast, aber eigentlich wollte ich Schauspielerin. Ja, also in deinem...
Ich bin noch offen.
She's open, Jude. Netflix, call her. Nein, aber dass du dann zum Beispiel eine Industrie kennenlernen könntest, wo eine Mentorin drin ist, was du eigentlich immer wolltest. Das heißt, du lernst diesen Beruf kennen aus einer Sichtweise, die du vielleicht so nie kennengelernt hättest. Und teilweise sind die Probleme in anderen Branchen genau die gleichen, die wir in unserer eigenen Bubble haben. Und das zu verstehen, hilft uns auch zu sagen, it's not greener on the other side. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig auch fürs Gefühl. Und gleichzeitig ist es bei Filmmentor so, dass wir 4 Events im Monat anbieten. Allerdings nur in Deutschland, weil wir natürlich gucken müssen, wie unsere Kapazitäten sind und da haben wir immer tolle Kooperationspartner und Partnerinnen, mit denen wir dann eben in unterschiedlichen Städten Veranstaltungen anbieten, um Frauen auch dann in echt zu vernetzen.
Super cool. Das ist natürlich auch schön, dass man dann nicht nur, sag ich mal, online sich vernetzt, sondern auch in Person dann die Möglichkeit hat.
Also wir haben gerade eine Menti, dafür müsste ich jetzt mein Handy holen. Das wäre mein zweiter Gegenstand gewesen übrigens, nach der Leiter und dem Netzwerk, weil das natürlich für mich mein Arbeitstool ist.
Aber du musst uns ganz kurz noch erklären, warum die Leiter?
Ich finde Karriereleiter, ich fand das so lustig, wo ich dachte, ich werde mich so auf die Leiter gestellt und gesagt, das ist meine Karriere, und hätte mich so auf die Mitte der Stufen gestellt und gesagt, naja, da ist noch Luft nach oben. Und
ich glaube, so eine kleinere Leiter, die hätte man noch.
So ein Trittbrett irgendwie so beim Zähneputzen, wenn man zu klein ist. Kenne ich. Aber ich glaube, bei unseren Mentees und Mentoren das Geschenk ist, die Geschichten, die daraus entstehen. Ja. Und es entstehen nicht nur, weil ich gerade online gesagt habe, es entstehen nicht nur Online-Beziehungen. Und es ist nicht nur ein Mentoring, wo du sagst, ich zahle dafür und dann habe ich eine Mentorin und nach einem halben Jahr ist das vorbei. Bei uns entstehen wirklich Freundschaften, bei uns entstehen Kooperationen. Wir haben Leute, die zusammenarbeiten, Frauen, die miteinander gegründet haben, die zusammen Podcast gestartet haben, die Projekte regelmäßig zusammen machen. Wir haben eine 100%ige Erfolgsrate mit unseren Matches, weil wir keinen Algorithmus nutzen, sondern manuell matchen und auf Menschenbasis gehen und eben auch außerhalb der Industrie gucken und nicht nur, ihr seid beide Schauspielerin oder ihr seid beide Gründerin oder Unternehmerin oder in Tech oder Medizin, sondern wir gucken wirklich branchenübergreifend und versuchen menschliche Matches zu schaffen. Und ich glaube, das ist die Magie dahinter. Und wir haben auch Leute, die sich miteinander befreundet oder Best Friends geworden sind und die Karrieremöglichkeiten gesehen haben, die sie vorher nicht gesehen haben. Ich glaube, das ist diese ganze Magie dahinter.
Spannend. Ja, ich habe vielleicht da eine kleine Rückfrage dazu. Mhm. Das Matchmaking, du sagst, dass ihr manuell versucht, die Interessen zu matchen, denke ich, macht auch komplett Sinn. Angenommen, ihr werdet immer größer. Ja, wie kriegt ihr das auf einem skalierten Ebene hin, ohne einen datengetriebenen Ansatz zu wählen?
Wir haben über 4000 Mentorinnen und das Doppelte an Mentees. Das heißt, wir sind schon recht groß für gerade ein Reverse-Mentoring-Netzwerk oder Mentoring-Netzwerk generell, wenn man das mal als Industrie nimmt. Ich glaube, das große Geschenk ist, dass es ein Selbstläufer ist. Viele Mentorinnen bereit sind und uns schon immer wieder schreiben, oh, ich bin offen, ich suche eine Mentorin oder eine Mentee oder eine Reverse-Mentorin. Und ich glaube, dadurch, dass unsere Community so stark ist, haben wir das große Geschenk, dass wir, dass die Leute mit uns interagieren und uns auch Bescheid geben, wenn sie wieder verfügbar sind und wir sozusagen eigentlich nur mit einer ganz, ganz großen Datenbank arbeiten. Und wir hatten nach einem Jahr einen Unternehmenswert von 7 Millionen, weil wir eben so viele Daten sammeln. Man darf nicht vergessen, über unsere Webseite, wir haben kein Anmeldeformular, wo du sagen musst, was ist dein Beruf, was musst du machen, was ist dein Traum, was ist dein du hast keine langen Formulare. Wir haben einfach nur, wer bist du, wie alt bist du, wie heißt du, wie alt bist du, wo wohnst du, und dann erzähl uns was über dich. Mhm. Und diesem Erzähl uns was über dich sind die Leute bereit, uns fast alles über sich zu erzählen, weil sie eben nicht gezwungen werden, uns was Bestimmtes zu erzählen, sondern sie dürfen sich so viel vorstellen, wie sie wollen. Und daraus werden sozusagen die Daten gefiltert, gesammelt, in die Excel-Liste eingetragen. Das dann allerdings nicht mehr manuell, sondern automatisiert. Und ich glaube, das funktioniert einfach, weil wir eben mit den Tools der Technik arbeiten und trotzdem dieses Matchmaking, was jetzt gar nicht so viel Aufwand ist. Und wir müssen nur in dieser Liste eingeben, ein gewisses Thema, und wir finden den perfekten Match oder die perfekte Mentorin oder Mentee für dich. Ich glaube, das macht ganz, ganz viel aus, wenn du halt einfach von früh an diese Daten sammelst und schätzt. Und das haben wir einfach getan. Und ich kann das auch Startups empfehlen. Also jeder, der gerade gründet oder am Anfang ist oder überlegt, sowas zu gründen, ihr müsst Daten sammeln. Daten ist das Geschenk und Daten sind das, womit ihr agieren könnt, was euch Unternehmen fragen werden, Kooperationen. Ihr müsst eure Community kennen. Und ihr könnt nicht einfach sagen, wir haben so und so viele Nutzer und davon sind so und so viel inaktiv, aber ihr sagt halt 700 Leser von einem Newsletter. Ja, die 700 Leser, wer klickt wirklich auf Links? Und das haben wir halt von Anfang an gemacht. Wir haben wirklich alles getrackt. Ich liebe auch Listen, muss man dazu sagen. Also ich bin wirklich ein Excel-Listen-Freak.
Super spannend. Und du bist aber als Solo-Entrepreneur gestartet, richtig?
Genau, ich habe gebootstrapped, ich bin alleinige Gründerin, ich bin eine Frau, ich bin jung, also wirklich, ich habe die ganze Scheiße mitgemacht. Ich habe gesagt, was kann man machen, um eine Minderheit zu sein? Ja. Das Einzige, was ich nicht habe, ist ein Migrationshintergrund, außer dass ich von den Hunden abstamme, weil meine Vorfahren von den Hunden vergewaltigt worden sind. Wir haben auch alle so einen Hundenfleck, das heißt, in mir steckt auch eine kleine Hundin, Attila, der Hundenkönig, ich grüße dich. Nein, das ist eine Thematik, wo ich einfach sage, und da sind wir wieder beim Punkt Naivität. Ich wusste gar nicht, dass du einen Co-Founder oder eine Co-Founderin suchen kannst. Nach einem Jahr kamen dann die Leute und meinten, oh, ich würde gerne bei dir einsteigen. Dann dachte ich so, na, jetzt habe ich die ganze Scheiße alleine geräumt, jetzt hole ich dich auch nicht mehr an Bord. Und die letzten 4 Jahre, die haben super viel Spaß gemacht, aber ich muss auch sagen, es gab Momente, wir wurden von einem der größten Social-Media-Plattformen weltweit kopiert, in einer Situation, wo ich echt dachte, oh Gott, was mache ich jetzt? Wird für Mentor eingehen? Für Mentor gibt's immer noch und das Thema ist sogar stärker denn je, was also letztendlich ein Vorteil für uns war. Und ich glaube, diese ganzen Punkte zu haben, und wenn man sagt, Solo-Entrepreneurin oder Solo-Gründerin oder was weiß ich, das klingt so einsam, aber ich bin nicht einsam. Ich habe über 4000 Mentoren, die mich unterstützen, die Teil davon sind. Ich habe kein E-Commerce-Produkt, ich muss kein Produkt verkaufen. Ich arbeite mit Menschen zusammen, die mir helfen, weil sie was weil sie an was glauben und weil sie ein Teil von was sind, an das sie spüren, dass sie erleben, dass sie, wovon sie ein Teil sein möchten. Und das heißt, ich bin eigentlich nicht allein. Ich habe eigentlich über 4000 Mitgründerinnen, wenn man so will.
Ja, super, super nice. Und ich meine, war das dann auch so die Motivation hinter dem Buch, das du jetzt geschrieben hast?
Oh. Jetzt kommen wir zu dem Teil.
Viele Erfahrungen, ja. Den Menschen was Gutes tun. Erzähl uns doch ein bisschen was hinter deiner Mission mit dem Buch.
Ich habe mit 14 sehr driven und dachte mir so, ich schreibe jetzt eine Bucketlist. Und ich habe eine Bucketliste geschrieben, wo ich alles runtergeschrieben habe, was ich jemals in meinem Leben erreichen möchte. Und da stand drauf TED Talk, Justin Bieber Konzert, Popstar daten, Heißluftballonflug, Buch schreiben und so weiter und so fort, Startup gründen. Und ich habe mit 23 auf diese Liste geschaut und das war keine Liste, die omnipräsent war. Das war eine Liste, die ich auf meinem Laptop hatte und irgendwann beim Aufräumen gesehen habe, oh Mist, ich habe doch mal so eine Bucketliste geschrieben, klicke ich doch mal drauf und habe mit 23 realisiert, dass ich fast alles von dieser Liste erledigt habe, bis auf einen Punkt, nämlich ein Buch schreiben. Und dachte so, oh, mit dem letzten Punkt auf meiner Bucketliste, die für mein Leben reichen sollte, lasse ich mir jetzt Zeit. Einen Monat später kam die E-Mail. Ich dachte damals, ist es, kennt ihr diese Prinzen, die euch eine E-Mail schreiben, dass ihr angeblich 6 Millionen vererbt bekommt und man soll mit die Bankdaten
schicken?
Habe ich
jetzt erst wieder.
Genau. Du warst diejenige, die darauf geantwortet hat.
Was? Genau.
Du hast nein.
Ich habe so eine E-Mail bekommen vom Haufe Verlag mit Top-Autoren gesucht und ich dachte damals, das ist eine Scam-E-Mail und dachte halt, ich war kurz davor, die zu löschen, weil ich dachte, ich kenne nur Leute, die ein Buch schreiben wollen, aber keinen Verlag finden. Es kann doch nicht sein, dass ein Verlag mich jetzt anschreibt. Ich bin zum Glück auf diese E-Mail gegangen, dachte mir so, haha, mal gucken, was dieser Prinz mir jetzt schreibt. Und die E-Mail hat sich als echt herausgestellt und eigentlich wollte ich mit dem Buch, was ich mit 14 schreiben wollte, wollte ich einen Kitschroman schreiben oder ein Fantasy-Buch. Dass es ein Fachbuch wird, hätte ich nicht gedacht, aber ich hatte Angst davor. Und ich glaube, was mich ausmacht, wenn ich vor etwas Angst habe, dann sage ich erst recht ja. Gerade so zweimal, ja, ich mache es jetzt. Und ich sage es sehr, sehr schnell, damit ich auch nicht mehr die Antwort zurückziehen kann. Und habe nach einem Monat Verhandlungen den Vertrag unterschrieben und habe dann mit 24 mein Buch rausgebracht. A, weil ich Angst davor hatte. B, weil ich das Buch gebraucht hätte. Ich hätte gerne das Wissen gehabt, was ich in dem Buch runtergeschrieben habe. Ich hätte gerne Einblick in die Startup-Welt gehabt und auch gerne gewusst, was ich dafür aufgebe. Weil du gibst was auf mit der Gründung. Du gibst ein Leben auf, du gibst eine Entscheidung, du triffst eine Entscheidung, die dein komplettes Leben verändert, in jeglicher Hinsicht, nicht nur in deiner Karriere, im Datingleben, Beziehungen, freundschaftliche Beziehungen, zwischenmenschliche Beziehungen, die Art, wie du wahrgenommen wirst, die Art, wie du auch bereit sein musst, jederzeit zu scheitern, weil du weißt nicht, was mit dir passiert, du weißt nicht, was mit deinem Startup ist, was mit der Weltlage ist, der Wirtschaftslage, wie sich das verändert. Und das heißt, du musst eigentlich immer bereit sein, am nächsten Tag scheitern zu können. Und ich glaube, ich hätte das gerne vorher gewusst, weil mittendrin saß ich dann mit meinem Tinnitus und habe gemerkt, okay, Mist, ich bin jetzt 22, mein Ohr piepst. Ich saß dann beim HNO und meinte, was kann ich denn dagegen machen? Es piept. Und ich würde es trotzdem nicht anders machen wollen, aber ich wollte anderen die Möglichkeit geben, es zu wissen, worauf sie sich einlassen.
Das wäre genau meine Frage gewesen. Du hast erwähnt, dass du vielleicht auch ein bisschen blauäugig rangegangen bist, weil du viele Risiken auch einfach nicht kanntest. Jetzt kennst du die meisten Risiken. Meine Frage wäre gewesen...
Bei Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie einen Arzt oder Apotheker oder mein Gründer-Startup-Buch.
Würdest du viel Mentor und auch das Buch nochmal schreiben, wenn du es jetzt, wenn du rückblickend drauf schaust?
Ja. Ich habe Angst vor der Frage, deswegen sage ich jetzt ganz schnell. Nein, ich würde für Mentor jederzeit wieder gründen. Damals, heute nicht mehr. Ich würde heute kein Netzwerk mehr gründen, gerade kein Netzwerk für Frauen. Man muss verstehen, dass ich 2019 gegründet habe. Da kam gerade, wir waren 15% Gründerin, mittlerweile sind wir 20%, nicht viel mehr, aber trotzdem mehr. Ein größeres Bewusstsein, die Frauenquote war recht neu. Das Thema Female Empowerment war noch nicht so besetzt wie heute. Und ich glaube, wir waren damals Vorreiterinnen und jetzt wären wir halt eine Plattform von vielen. Und der Erfolg, den wir damals hatten, hätten wir in der Form gar nicht mehr. Buchschreiben, ja. Aber ich würde mir mit allem mehr Zeit lassen. Und ich glaube, das ist eine Sache, die ich auch anderen empfehlen kann und das auch mittlerweile auf meiner jetzigen Bucketliste steht. Nimm dir mehr Zeit. Für dich, für Freunde, für Familie, für dein Leben. Weil du kannst die Zeit nicht zurückdrehen. Ich habe jetzt das Gefühl, wenn ich jetzt zurück ins Studium gehen würde, ich wäre nicht mehr die Jüngste. Ich wäre nicht mit allen gleich alt und hätte die gleichen Probleme und Themen. Ich bin so ein bisschen so ein Alien in meiner eigenen Generation, von der wir alle uns komisch fühlen. Wir sind alle eigentlich kleine Spießer, die Bananenbrot gebacken haben während der Corona-Zeit und ein Spießerleben gelebt haben. Wir sind Generation Netflix und nicht mehr Netflix und Chill, weil wir uns eben in Corona-Zeiten nicht mehr gedatet haben, sondern zu Hause Netflix geguckt haben. Und ich glaube, dieses Gefühl, immer die Jüngste im Raum zu sein, das hätte ich mir gerne erspart manchmal. Es hat natürlich auch Vorteile und es macht Spaß, aber trotzdem hätte ich gerne mir ein bisschen mehr diesen Welpenschutz erlaubt.
Und die Entscheidung, sich zwischen Studium und Gründung auch zu entscheiden, ich denke, das steht auch für viele, gerade junge Menschen heute im Raum. Und ich weiß, dass du, glaube ich, auch in deinem Buch ein wenig darüber sprichst. In einem Kapitel hast du ein paar Tipps oder ein paar Wegweiser, die du jüngeren Menschen mit auf den Weg geben möchtest, wenn sie vor dieser Entscheidung stehen?
Also erstens auf jeden Fall, lasst euch Zeit, weil ihr seid mit 25 immer noch, gehört ihr immer noch zu den jüngsten Gründerinnen und Gründern Deutschlands. Also 18, 25, das sind 5% der jüngsten Gründer und Gründerinnen in der Altersgruppe. Das heißt, ihr müsst nicht mit 18, 19, 20, 21 gründen. Ihr könnt ein normales Studium haben, ihr könnt diese Erfahrung machen, ihr könnt Leute in eurer Altersgruppe kennenlernen, die am gleichen Punkt stehen. Und dieses Gefühl, das kriegt ihr nie wieder zurück. Ihr kriegt nie wieder diesen Moment zurück, wo man sagt, wir sind alle gerade am Anfang. Wir sind alle in dieser Aufbruchsstimmung. Und ich glaube, dieses Zeitnehmen ist ein Thema. Und ich glaube auch, holt euch von früh an Mentoren und Mentorinnen. Und gerade wenn du jung bist, und das war auch eines unserer größten Probleme am Anfang von Fementor, ich habe total unterschätzt, dass wir keine Mentees finden werden. Mhm. Wir haben wirklich am Anfang gestruggelt, junge Frauen auf die Plattform zu kriegen, weil du natürlich mit 18, 19, 20 in der Schule und im Studium noch gar nicht das Bewusstsein für diese Ungleichheit hast. Du wirst nach dem gleichen Benotungssystem bewertet und bestraft teilweise, je nachdem, wie gut du in der Schule bist. Und dir fällt noch nicht auf, dass es dein Geschlecht eine Rolle spielt. Ich glaube, dass diese Erfahrung erstmal zu machen, auch die ersten Berufserfahrungen zu sammeln und vielleicht zu sagen, wenn du gründest, ist es wie eine Sucht. Du hörst nicht auf zu gründen. Du gewöhnst dich direkt von Anfang an daran, ich bin der Chef oder ich bin die Chefin. Mhm. Für mich jetzt zurück in ein Angestelltenverhältnis zu gehen, ich habe es nie gemacht. Das heißt, ich weiß nicht, worauf ich mich einlassen würde. Ich habe mehr Angst vor einer Festanstellung als vor einer zweiten Gründung. Und ich glaube, ich hätte mir gerne diese Chance gegeben, richtige Berufserfahrungen zu sammeln, im Sinne von, ich arbeite in meinem Unternehmen, ich lerne die Strukturen kennen, ich lerne in dem Prozess. Und ich darf mir auch diese Sicherheit mal schenken, weil ich habe nie Sicherheit. Ich habe nie dieses Gefühl von Sicherheit. Und das würde ich jungen Leuten empfehlen, und auch generell Leuten, die um die 30 sind, das ist ja auch jung, zu sagen, macht das, nehmt das mit. Und man, laut Statistiken gründet man ab 40 erfolgreicher. Das heißt, gründet ab 40, lasst euch Zeit.
Ja, absolut, das hast du, glaube ich, sehr gut gesagt. Ich würde noch ein bisschen mehr auf dein Buch eingehen, weil eine Person spielt in deinem Buch auch eine entscheidende Rolle, die dich in deinem ganzen Leben in positive Richtung gebracht hat. Das ist deine Mutter.
Ja. Hallo Mama. Ich sitze bei Google natürlich.
Das lassen wir alles drin. Gibt es weitere Role Models, die dich auf deinem Weg der Gründung und auch darüber hinaus beeinflusst haben? Oder wen hattest du selbst als Mentorin vielleicht?
Ich hatte die ersten 50 Mentorinnen von Fementor als Mentorinnen, muss man dazu sagen. Also die Frauen, die ich damals angesprochen habe aus dem Kontaktbuch, waren Frauen, die vorher bei uns auf der Couch saßen und die mich begleitet haben in meiner Pubertät, die mich auch befragt haben. Und ich glaube, deswegen habe ich auch dieses Reverse-Mentoring versucht, nach Deutschland und nach Europa zu bringen, weil ich unbewusst das schon gemacht habe. Ich wurde von erfolgreichen Geschäftsführerinnen, Unternehmerinnen, Chefredakteurinnen, Regisseurinnen, wurde ich gefragt, wie tickt eure Generation? Wie ist es mit der Monsterphase? Wie macht man eine Instagram-Story? Und viel wichtiger, wie löscht man sie wieder? Was ist dieses Tiki-Toki? Wie funktioniert Snapchat? Und Wie datet ihr? Wie funktioniert Tinder? Wie macht man ein gutes Tinder-Profil? Ich habe wirklich den erfolgreichsten Unternehmerinnen habe ich Tinder-Profile eingerichtet und denen die Bio geschrieben. Und ich glaube, das hat mir ganz, ganz viel Wertschätzung gegeben, auch ein Selbstbewusstsein mit älteren Personen umzugehen und sie auch zu respektieren, aber trotzdem zu sagen, ich respektiere dich, aber ich möchte auch Respekt für mich, auch wenn ich jünger bin. Ich verdiene den Respekt. Und ich glaube, das hat ganz, ganz viel bei mir bewirkt. Und das waren meine Mentorinnen. Da waren, wie gesagt, unterschiedliche Branchen dabei. Aber natürlich eher Kultur, Kunst, Politik, wo meine Mama eben Teil von war. Und mein erstes Role Model war nun mal meine Mama und ist es nach wie vor. Und das ist die Frau, die ich fast jeden Tag versuche zu sehen, weil sie einfach auch meine PR macht und meine PR-Beraterin ist und sehr, sehr gut an mir verdient.
Ein guter Deal, würde ich sagen.
Super, also Kindererziehung hat sich gelohnt, Kindergeld eingestrichen, yes.
Gutes Investment. Ja, sehr, sehr cool. Kannst du uns einen kleinen Teaser zu deinem Buch geben? Für die, die jetzt vielleicht auch noch nicht ganz verstanden haben, worum es geht, worüber du sprichst.
Also in meinem Buch Gegründet, Startup-Szene uncovered, geht es um all die Geschichten, die du nicht in den Medien liest, von Gründern und Gründerinnen, die nur mit einer anderen Gründerin über die Welt sprechen und die auch wissen, dass ich daraus keine Schlagzeile machen werde, die reißerisch ist, sondern die die Geschichten so runtergeschrieben hat, wie sie sind und teilweise so schockierend, wie sie sind. Das heißt von Scheitern, Insolvenzen, Shitstorms im Internet, Hülle der Löwen-Erfahrung, was das wirklich gebracht hat oder eben auch vielleicht nicht gebracht hat. Partynächten mit einem der reichsten Männer der Welt. Du hast es vorhin schon genannt, wie es ist, neben Elon Musk beim Dinner zu sitzen. Was eigentlich auch für Drogen in der Startup-Szene eine Rolle spielen. Also ich habe eine Geschichte, die ich auch gerne jetzt teilen kann. Mhm. Ich saß bei einer Startup-Party und da war halt dann eine Molly Bowl und ich dachte, oh nett, dass seine beste Freundin Molly ihm irgendwie eine Bowl mitgebracht hat. Und bis ich dann realisiert habe, und ich bin wie gesagt gebürtige Berlinerin, ich kenne Drogen. Also es ist jetzt nicht, dass ich vor LSD sitze und sage, oh, was ist denn das? Sondern dann verstanden habe, hey, okay, das ist viele in der Startup-Welt halten damit durch und wenn ich diese Drogen nicht nehme, dann kann ich natürlich nicht die gleiche Hustle-Kultur leben. Ich kann nicht 6 Nächte hintereinander durchmachen und dann immer noch bei einem Pitch irgendwie mit 100% da sitzen. Ich brauche meinen Schlaf, ich brauche meine Energie. Und all das so ein bisschen zu teilen, auch eher auf diese emotionale Seite zu gehen. Ich habe nicht über Startups geschrieben, die reich geworden sind und die mit einem tollen Exit verkauft worden sind, sondern über die Leute, die diesen Exit eingestrichen haben, die auch erzählt haben, eigentlich geht es dir mit einem Exit genauso wie mit einer Insolvenz, nämlich du bist erstmal mit einer Identitätskrise beschäftigt, zu wissen, und was jetzt? Und diese Frage, und was jetzt passiert, wenn du scheiterst mit einer Insolvenz, genauso wie wenn du dein Unternehmen für einen 3-stelligen Millionenbetrag verkaufst. Und ich glaube, dass dieses Buch einen Einblick gibt, den wir so in der Form noch nicht gelesen haben und den du auch nicht in dieser LinkedIn-Bubble lesen wirst, wo es heißt, einfach mal machen, 50.000 Euro verloren, great, meine biggest learnings, wo ich denke, darum geht's nicht. Es geht darum, den Leuten wirklich mal einen Einblick zu geben in eine Welt, in die du einfach nie so einen Einblick bekommst, wenn du nicht selber den Schritt gehst. Mhm. Und das ist das Buch.
Super spannend. Und jetzt hast du gesagt, du sprichst natürlich über die Schattenseiten. Hat sich da irgendwer bei dir gemeldet und gesagt, so, boah, was hast du denn jetzt da gemacht? Die Story,
Ich hab alles absegnen lassen und wir haben sehr, sehr viel rausgestrichen. Okay. Also es sind wirklich 3 Kapitel rausgeschmissen worden, weil wir rechtlich einfach auf der sicheren Seite sein wollten. Ich habe ein Kapitel, was eher auf der düsteren Seite der Wirtschaft ist und der Gesellschaft. Das ist das Thema Liebe und sexuelle Belästigung, das natürlich nicht nur der Startup-Szene vorbehalten ist, aber es ist ein Thema. Es ist ein Thema, dass Frauen, und es sind meistens leider Frauen, die betroffen sind, in einem ganz anderen Verhältnis stehen, in einem ganz anderen Punkt stehen und sich überlegen müssen, treffe ich mich jetzt mit der Person zum Dinner oder muss ich mir Sorgen machen, da belästigt zu werden in irgendeiner Form. Und ich glaube, darüber auch mal zu schreiben und auch das mal zu betonen, zu sagen, das passiert. Und auch als junge Frau wirst du nicht immer ernst genommen. Du wirst auch in der viel mehr Founder-Bubble nicht immer nett behandelt. Das ist nicht immer so toll und rosa und bauschig, wie alles aussieht nach außen hin. Nur weil du das Hashtag viel mehr Empowerment benutzt, bist du nicht unterstützend für andere Frauen, vielleicht für dich selber als Frau. Und das, glaube ich, auch nochmal reinzunehmen, war mir wichtig. Und wie gesagt, auch auf der Recht, also ich habe über niemanden böse geschrieben. Ich habe keine Geschichten geschrieben über irgendwelche Investoren oder Leute, die ich namentlich nenne und fertig mache. Darum ging es mir nicht. Es ging mir nicht darum, den Finger auf jemanden zu zeigen, zu sagen, du böse Person irgendwie, warum machst du das? Sondern zu sagen, das passiert, das kann passieren und das erwartet dich in der Startup-Welt ungefiltert und du kannst danach am Ende entscheiden, gründig mit dem Bewusstsein und dem Wissen, was ich jetzt habe, oder warte ich vielleicht noch ein bisschen oder lass es komplett bleiben. Und diese Entscheidung kannst du aber wirklich erst dann fällen, wenn du weißt, worauf dich einlässt und nicht eben diese tollen Beiträge siehst, Millionen geraced, so und so viel Exit, Unicorn, weil du liest meistens nur über die Leute, die erfolgreich geworden sind. Und diese 1% oder 10% besser gesagt.
Und gerade natürlich auch die Perspektive einer Frau ist natürlich auch in der Szene, wo wir unterrepräsentiert sind, recht spannend. Und ich glaube, da hast du einen sehr mutigen Schritt gewagt.
Ich dachte, ist der Ruf erst ruiniert, lebt sich gänzlich ungeniert. I'm living live.
Ach, Quatsch. jetzt habe ich vergessen, ich wollte noch etwas eingehen in dem Buch. Aber Paul, falls...
Ist kein Problem, da hake ich einfach direkt ein. Du polarisierst und das weißt du auch.
Ich? Never.
Ich kann mir gut vorstellen, dass du an der einen oder anderen Stelle auch aneckst, wenn du auch Meinungen triffst.
Ich liebe Ecken.
Vielleicht magst du uns da noch 1-2 Geschichten dazu erzählen, was auch deine Learnings vielleicht daraus waren und um was es da ging. Wenn man das hier erzählen kann.
Ich überlege gerade, wie gesagt, ich muss ja mal rechtlich auf der... Obwohl, ich habe gute Medienrechtsanwälte, let's do it. Nein, ich glaube... Ich war zum Beispiel mal bei einer Konferenz und habe vor 600 Menschen gesprochen zum Thema Generation Z und wie man sie rekrutiert und wie man sie erreicht. Und ich habe recht hohes Speaker-Honorar und saßen in diesem Raum vor Menschen, die alle mindestens 10, wenn nicht sogar 30 Jahre älter waren als ich, wenn nicht sogar ein bisschen älter. Und in dem Raum saßen Menschen, die eben dafür gezahlt haben, dass ich auf der Bühne stehe und sie aufkläre, wie sie die Generation Z erreichen, wie sie mit ihnen sprechen können, weil sie eben nicht wissen, wie sie uns rekrutieren sollen. Und am ganzen Tag waren Hostessen vor Ort, Männer und Frauen, die 18, 19, 20 sind, die am Anfang ihrer Karriere stehen, diese Zeit überbrücken mit solchen Jobs. Und das ist total ehrenwert, weil die Leute sich ihr Geld verdienen nebenbei und so weiter und so fort. Und ich habe in dem Raum, bevor ich meinen Talk angefangen habe, ich hatte das nicht geplant, ich habe wirklich aus dem Bauchgefühl raus entschieden, habe ich gefragt, wer von euch hat heute ein Getränk bestellt an der Bar oder sich einen Snack von einem der Tabletten genommen? Fast jede Hand ging hoch. Ich gefragt, wer von euch hat mit einer der Personen gesprochen, die euch heute bedienen? Keine Hand hat sich gehoben, habe ich gesagt. Ihr zahlt mir hier ein Honorar, dass ich auf der Bühne stehe und euch der Generation Z, die euch näher bringe und euch erkläre, wie ihr mit ihnen sprechen sollt. Und dabei ignoriert ihr die Generation so extrem und seht sie nicht mal und nehmt sie nicht mal wahr als potenzielle Arbeitsnehmer und Nehmerinnen und sprecht nicht mit den Personen, obwohl sie euch hier wirklich auf dem Silbertablett im wahrsten Sinne des Wortes serviert werden. Und das hat sehr, sehr viele Leute in dem Raum schockiert. Mhm. 80% fanden es toll, 20% haben den Raum verlassen und waren ganz empört. Oh, wow. Die Person, die mich auch als Speakerin an Bord geholt hat, fand es super, weil sie meinte, genau darum geht's. Wir müssen die Leute wachrütteln und ich habe kein Problem, den Finger in die Wunde zu legen. Und ich glaube, das macht mich auch aus in dem, wie ich spreche und in dem, wie ich bin, in dem, was ich auch sagen kann auf einer Bühne oder auch auf sozialen Medien. Ich habe keine Investoren an Bord. Ich habe keine Leute, denen ich Rechenschaft schuldige und ich bin nicht angewiesen im Angestelltenverhältnis, wo ich auch einer Führungskraft sagen kann, sie sind ein Arschloch. Mhm. Und die muss nicht Angst haben, gefeuert zu werden. Ich glaube, deswegen arbeite ich auch viel mit Unternehmen zusammen und deswegen holen mich Unternehmen rein. Weil ihr müsst verstehen, wir haben in fast jedem Unternehmen in Deutschland, was ein bisschen größer ist, haben wir eine Menti von. Und wir wissen, was die Probleme in Unternehmen sind und wir können sie ganz anders benennen, als vielleicht jemand, der in einem Angestelltenverhältnis ist und sich nicht traut, das Problem anzusprechen. Ich glaube, dass deswegen auch Unternehmen mit uns mehr zusammenarbeiten sollten in Zukunft, um halt zu verstehen, was können wir ändern und eben nicht immer nur die Angestellten zu fragen, so, oh, gib mal Feedback einmal im Monat. Hm. Die werden euch niemals sagen, was los ist. Auch Mentoring innerhalb eines Unternehmens funktioniert meist nicht. Warum? Du möchtest einer Führungskraft und einer Person im gleichen Unternehmen nicht sagen, dass du Imposter-Syndrom hast. Und ich glaube, all diese Sachen habe ich in den letzten Jahren ziemlich schnell verstanden und gesehen. Und durch diesen ungefilterten Blick auf unterschiedliche Branchen sehe ich eben, dass das nicht nur ein Thema von der Wirtschaft ist, sondern von der Kulturszene, der Politik, was weiß ich. Und ich glaube, das ist auch ein großes Geschenk, was ich mir machen durfte mit der Gründung. Und
absolut,
das schätze ich einfach.
Absolut. Ja. Was denkst du, können denn gerade auch Unternehmen und Branchen dafür tun, Inklusivität, Diversität zu sorgen? Was können wir besser machen?
Also ich glaube, bei den Generationen, die jetzt angestellt sind, haben wir das Thema, dass sich fast alle auf Generation Z fokussieren, aber nicht auf Boomer, X und natürlich die Millennials. Die Millennials sind jetzt die in die Führungspositionen langfristig gehen werden, zuerst bevor die Generation Z kommt. Das heißt, es wird in den Medien immer über meine Generation gesprochen, aber die Generation, die eigentlich die guten Arbeitskräfte sind, die jetzt auch gerade schon den Job haben, werden fast ignoriert. Und ich finde das total ungerecht. Ich finde, die Leute, die um die 30 sind oder Mitte, Ende 20 aufwärts, dass die auch gesehen werden müssen. Und da muss auch viel mehr geguckt werden, wie können wir euch im Unternehmen halten und euch schätzen und diese Wertschätzung geben, die wir gerade versuchen, nur der Generation Z zu übermitteln. Auch die älteren Generationen mit an Bord zu holen, zu sagen, wie können wir miteinander arbeiten? Wie können wir voneinander lernen? Wie können wir schaffen, durch Reverse Mentoring die Leute auch abzuholen mit den neuesten Technologien und halt auch den neuesten Arten zu rekrutieren? Ich bin der Meinung, wir haben eine Alterspyramide, die so verläuft. Wir haben eine ganz kleine Generation, die jetzt kommt. Das heißt, meine Generation muss den Job von zwei Personen machen, die früher eben mit der Boomer-Generation, also der Baby-Boomer-Generation, von einer Person ausgeführt werden konnten. Und Unternehmen müssen sich darauf einstellen, neue Wege des Rekrutierens zu finden. Und ich saß neulich in einer der größten Banken Deutschlands, habe mich mit einem der, sage ich jetzt mal, in ziemlich hohen Führungspositionen auseinandergesetzt und habe auch gesagt, wie rekrutiert ihr? Wie sprecht ihr die Generation an? Wie wollt ihr Frauen rekrutieren? Wie schafft ihr es, das zu verteilen? Und was ich ganz, ganz toll fand, war, nach dem Gespräch hat mich die Führungskraft, die 20, 30 Jahre älter ist als ich, hat gesagt, würdest du mir Feedback zum Gespräch geben? Ich dachte mir so, gerne. Ja. Und ich dachte, genau, stimmt, da fängt es doch an, dass wir nicht nur in dem Gespräch sind, sondern dass ich auch von dieser Generation gefragt werde, wie funktioniert das. Und hört auf, euch Generation Z-Berater ins Haus zu holen, die nicht aus der Generation Z kommen. Also wirklich, Generation Z ist 1997 bis 2012. Hört auf, diese ich habe diese Generation studiert. Nein, du hast es vielleicht studiert, aber du bist nicht auf TikTok. Du hast nicht den gleichen Algorithmus. Du verstehst nicht, was wir denken. Du verstehst unsere Memes nicht. Du weißt nicht, dass wir gerade alle unsere Handys an die Wand kleben. Weil wir, also klar kannst du das mal gesehen haben, aber diese Denkweise, die Art, uns zu kleiden, zu sprechen, das kommt aus der Generation. Ich glaube, wir müssen anfangen, dass die Unternehmen weniger über uns sprechen, sondern mit uns, wenn es um die Generation geht.
Ja, und ich glaube, du machst da einen großartigen Job, indem du auf sehr vielen Messen, auf sehr vielen Vorträgen unterwegs bist. Du hast ein Buch geschrieben, wir haben über Fementor gesprochen. Lass uns gern noch mit einem Doppelklick auf deine Person gehen. Wie sieht ein Tag bei Anastasia aus?
Ich stehe ohne Wecker auf, das ist mir sehr, sehr wichtig. ich schlaf lang. 12 Uhr, nein, ich stehe meistens um 9 auf, aber ich versuche ohne Wecker aufzuwachen, weil ich meistens bis 1 oder 2 Uhr morgens arbeite, muss man auch dazu sagen. Also ich bin jetzt nicht, dass ich sage, ich gehe um 22 Uhr ins Bett und schlafe dann meine so und so 4 Stunden. Aber ich versuche mir dieses Geschenk zu machen, weil ich muss nicht um eine bestimmte Uhrzeit im Office sein. Mhm. Und es hilft mir auch ganz anders, in den Tag zu starten, wenn ich eben nicht den Wecker, den Alarm, und ich habe einen sehr schlimmen klingenden Alarm, kriege ich immer schon Herzrasen, wenn ich das höre. Das heißt, ich wache ohne Wecker auf. Meistens habe ich dann Calls und Termine die ersten 3 Stunden am Tag, wo ich dann mit unterschiedlichen Kooperationspartnern spreche, gucke, wie das Matchmaking läuft, E-Mails beantworte und das Wichtigste abarbeite, um sozusagen auch in den Tag zu starten. Meistens habe ich 1 bis 4 Veranstaltungen am Tag. Das heißt, es kann schon sein, dass ich zu einem Lunch-Event muss oder darf, besser gesagt, wo ich dann meistens die Jüngste im Raum bin. Genauso wie bei der Abendveranstaltung und bei der Aftershow-Party. Das heißt, wie gesagt, 1 bis 4 Veranstaltungen am Tag begleiten mich. Veranstaltungen sind ein Teil meines Jobs. Was auf Instagram nach Party und Spaß aussieht, ist auch der Fakt, aber es ist nun mal ein Teil meiner Industrie. Ich muss mich vernetzen, ich muss zu Veranstaltungen gehen. Mein Job ist zu netzwerken. Und wo andere denken, oh cool, kostenloser Champagner, denke ich mir so, oh cool, mein Kontaktbuch ist auf und ich kann hier Namen mich mit Leuten vernetzen oder auch Kontakte pflegen. Das heißt, das ist ganz wichtig. Ich habe meistens mindestens 1 bis 3 Podcast-Interviews am Tag, wo ich dann eben auch in verschiedenen Situationen spreche, viel an Hochschulen, Universitäten, um eben auch Studenten, Studentinnen Einblicke darin zu geben, für welchen Beruf sie sich entscheiden können und glaube auch nah zu sein. Und mir hat es im Studium gefehlt, eine Person, die in meinem Alter ist. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz großes Geschenk, was auch die Universitäten immer mehr realisieren und auch Hochschulen, dass sie eben Leute einladen, die näher an dem Alter dran sind von den Studierenden. Und bei 1 der 4 Veranstaltungen, die ich am Tag habe, spreche ich. Meistens zwischendrin im Uber oder U-Bahn oder Fahrrad teilweise beantworte ich dann noch meine E-Mails oder Nachrichten. Meistens per Sprachnachricht dann, wenn ich auf dem Fahrrad sitze. und ich glaube, mein Tag besteht aus so vielen Punkten und so vielen Sachen, die bedeuten, dass ich unterwegs bin, dass ich gar nicht sagen kann, ich habe so den klassischen Tag. Aber das wäre so der normalste Tag in meinem Leben.
Das klingt nach einem sehr hohen Energieverbrauch. Woher schöpfst du dir die Energie, um dann auch wirklich jeden Tag und auf Events zu gehen und Podcasts und Menschen zu treffen? Ich meine, auch wenn du dich selber, glaube ich, das hast du ja öffentlich gesagt, als extrovertiert siehst, irgendwo musst du dich ja wahrscheinlich auch rechargen. Wie sieht das aus?
Also meine Ladestation heißt Mama. Ich gehe dann, setze mich an meine Mama ran, ziehe dann die ganze, wie so ein kleiner Vampir, sauge ich dann, nein. Ja. Ich ziehe Energie aus Gesprächen. Also mir gibt es ganz, ganz viel, mit Menschen zu sprechen. Trotzdem glaube ich, dass extrovertierte Menschen eine ganz ruhige Seite an sich haben. Es ist immer dieser Ausgleich und ich lese unglaublich viel in meiner Freizeit. Ich lese 3 Bücher in der Woche und das hilft mir wirklich in den freien Minuten. Das heißt, manchmal zwischen Calls oder heute zum Beispiel hatte ich vor dem Interview ein paar Minuten Zeit, dann habe ich mich auf die Couch gelegt, Schwarztee mit heißer Milch, mit Honig und ein Buch und saß da sozusagen, habe ein bisschen gelesen, um mir eben diese Energie zu geben, auch mal kurz der Welt zu entfliehen, von der ich ein Teil bin, die eben so busy ist. Und habe dann total einen Fantasy-Roman gelesen, der in so einer, was weiß ich, Rote Königin oder ich weiß nicht, wie es heißt. Aber es ist für mich wirklich, dass ich sage, ich muss mir diese Auszeit nehmen. Und ich mache keinen Yoga, ich glaube nicht an Yoga, ich glaube auch nicht an Wim Hof, zumindest nicht in der Form, in der sie in der Startup-Welt praktiziert wird. Dieses, ich muss jetzt zum Yoga, da sind wir schon weg von dem, was Yoga eigentlich bedeutet, nämlich eigentlich Zen und du bist bei dir und kommst an. Ich habe in Indien gelebt und habe eine ganz andere Art und Weise von Yoga kennenlernen dürfen. Und dieses, ich muss jetzt ins Yoga-Studio und dann mache ich meinen Shavasana oder was weiß ich und liege da rum und dann schmeiße ich mein Bein nach hinten, ist es mir egal, ob ich mein Bein hinter den Kopf bekomme oder nicht. Bei einem Business-Termin fragt mich jemand nach meiner Expertise und nicht, wo mein Bein hinkommt. Ich glaube, ich krieg's nicht mal hinter den Kopf. Scheiße ist es. Aber meine Meditation oder meine Art auch runterzukommen, und das ist ganz, ganz spießig, dass ich das jetzt sage, ist wirklich Backen. Also ich backe für mein Leben gerne. Ich mache eine Schwarzwälder Kirschtorte, Cheesecake. Ich esse nicht mal gerne Kuchen, muss man dazu sagen. Das heißt, ich mache dann immer regelmäßig Brunchpartys, wo dann meine Freunde immer meinen Kuchen essen müssen. Zum Glück mögen sie ihn. Aber das hilft mir runterzukommen. Und ich glaube, diese kleinen Leidenschaften, diese kleinen Momente muss man für sich finden. Und das kann für jeden was anderes sein, aber mir hilft das ungemein.
Ich würde ganz gerne noch ein Zitat aufgreifen von dem, was du vor ein paar Minuten gesagt hast. Und zwar, Gründen macht süchtig.
Ja.
Was können wir von dir noch in den nächsten Jahren erwarten?
Oh Gott, normalerweise werde ich gefragt, was mich in den nächsten 5 Jahren umtreibt. In den nächsten paar Jahren finde ich gut, das ist ein bisschen weniger eingegrenzt. Ich glaube, ich lebe von Tag zu Tag, Woche zu Woche, und ich habe 2 Wochen, bevor ich Fermento gegründet gehabt, nicht mal die Idee gehabt, noch nicht mal eine Ahnung gehabt, was es heißt zu gründen, und habe innerhalb von 2 Wochen mein komplettes Leben, meinen kompletten Lebensweg umgehauen und verändert. Und ich glaube, das will ich mir beibehalten. Offen zu bleiben für diese Momente, offen zu bleiben und Ja zu sagen zu Dingen, vor denen ich Angst habe, vielleicht irgendwann in die Politik zu gehen. Ich war vor ein paar Monaten bei meiner Oma und habe so die Schlagerparade gehört, da habe ich gesagt, ich werde vielleicht Schlagerstar. Also ich glaube, offen zu bleiben, man muss dazu sagen, ich habe eine Gesangsausbildung, ich habe lange Operngesang gemacht und kann 4 Oktaven singen. Das heißt, es kommt nicht von ganz ungefähr, aber ich glaube, bitte nicht. Beatrice Eckli habe ich jetzt für mich entdeckt. So höre ich immer, wenn ich meine Mama ärgern will, dann höre ich immer Balance. Könnt ihr euch anhören, super Song zum Arbeiten, wenn man down ist. Nein, aber ich glaube, für mich ist es ganz, ganz wichtig zu verstehen, ich muss nicht in einer Industrie bleiben, ich muss nicht in der Startup-Szene bleiben. Ich habe sehr, sehr viel miterlebt und ich liebe es und ich bin auch ein starker Teil davon. Ich darf sie auch zu einem gewissen Grad prägen. Vielleicht gründe ich das nächste Startup in den nächsten paar Jahren. Ich habe schon ein paar Ideen. Vielleicht wird Fermento auch langfristig in anderen Händen weitergeführt. Das weiß ich auch noch nicht. Manchmal ist ja auch wichtig zu verstehen, bin ich noch die richtige Person dafür oder könnte das jemand besser machen? Ich glaube, das ist so der schwierigste Punkt als Gründerin vor allem oder als Gründer. Aber da kommt auf jeden Fall noch viel und da sind noch ein paar Treppchen offen auf der Leiter.
Spannend. Und du hast gesagt, eventuell könntest du auch wieder ein Startup gründen. Würdest du wieder alleine gründen oder würdest du dieses Mal auch mit Co-Foundern zusammen etwas starten? Ich meine, jetzt kennst du ja auch wirklich viele tolle Persönlichkeiten.
Mhm. Aber meistens haben die Leute dann allein gegründet, weil sie eben negative Erfahrungen gemacht haben in einem Co-Founder-Team. Und da bin ich ehrlich, ich habe wenige Gründungen gesehen, die erfolgreich passiert sind in Teams. Zwar, wie gesagt, in der breiten Masse, die Unicorns und weiter sind in Teams, aber meistens rein männliche Teams. Ich habe sehr, sehr viele Startups gesehen, die gescheitert sind, nicht wegen der Idee oder wegen dem Thema oder wegen dem Geld, sondern weil das Co-Founder-Team sich zerstritten hat. Und ich glaube, wenn du eine Idee hast und wirklich sagst, ich traue mich, das nicht allein zu machen, macht vorher eine Paartherapie und macht alles vorher und regelt alles vorher ab und nicht erst dann, wenn es zu spät ist. Und ich glaube, dass mit dem Wissen würde ich vielleicht, ganz vielleicht, zu zweit gründen, aber um ehrlich zu sein, mag ich lieber alleine gründen, aber mir Leute an Bord holen für die wichtigen Themen und mit denen zusammenzuarbeiten. Weil wie gesagt, ich bin eigentlich nie allein in der Gründerszene.
Wir haben zu Beginn über deine Bucketlist gesprochen, die du dir ziemlich früh gesetzt hast und auch ziemlich früh erfüllt hast mit verschiedenen Punkten. Frage, hast du dir eine neue Liste geschrieben? Und wenn ja, was steht drin?
Ja, es gibt eine neue Liste. Ich habe lustigerweise einen ganzen Folder meiner 12 Bucketlisten, weil ich gesagt habe, ich möchte, wenn ich jetzt die nächste Bucketliste schreibe, möchte ich es ein bisschen mehr aufteilen. Ich habe in der ersten Bucketliste sehr viele kindliche Träume runtergeschrieben, Träume einer kleinen Teenagerin, die ich mir erfüllt habe. Manchmal ein bisschen später als gedacht. Beim Justin Bieber Konzert war ich dann ein bisschen zu alt und dachte mir so, Gott, irgendwie ist das auch nicht mehr mein Fall. Und der sieht ja gar nicht so gut aus mehr, jetzt wo er nicht mehr diesen Wuschelkopf hat. Ich glaube, dass meine Bucketliste heute mehr geprägt ist von Wünschen, die ins Innere gehen, die halt auch eben Zeit für Familie sind, die mehr darauf angelegt sind zu sagen, was möchte ich mir erfüllen und nicht in einem Außen, in einem ego-getriebenen Karriere, ich stelle was dar, ich bin wer oder ich bin das und das, weil ich das jetzt machen durfte und machen darf und das auch glaube, wenn ich jetzt mal sagen müsste, ich müsste meinen Lebenslauf runterschreiben, dann darf ich darauf stolz sein, das bin ich auch. Und ich glaube, das musste ich erstmal lernen, als Frau auch zu sagen, ich bin stolz auf mich. Und das stand auf meiner Liste, nämlich stolz auf mich zu sein, zu produzieren, nichts zu konsumieren. Also wir sind natürlich Generation Social Media, das heißt, du konsumierst natürlich auch ganz, ganz viel, davon wegzugehen und mehr in die Content Creation zu gehen, mehr Sachen rauszuspielen als einzunehmen, die natürlich auch so ein bisschen stumpf machen. Wer mal so ein paar Stunden auf Instagram bei Reels gescrollt hat, nach einer Weile denkt man sich ja auch so, okay, was mache ich hier eigentlich? Aber es sind auch Themen drauf, wie gewisse Veranstaltungen, bei denen ich gerne sprechen würde. Slush steht zum Beispiel drauf. Bits and Pretzels durfte ich besuchen als Gründerin. Da würde ich super gerne mal auf der Bühne stehen. Ich würde gerne in die Politik gehen. Mein erster Karrierewunsch war tatsächlich Bundeskanzlerin. Das muss es nicht mehr sein, aber zumindest politisch was zu bewegen. Und ich glaube, all das vereint so ein bisschen das, was ich bin und zu sagen, ich muss nicht nur eine Bucketlist in die Richtung Startup haben, ich darf mehr Listen haben. Und das erlaube ich mir gerade.
Absolut, sehr spannend. So ein bisschen mit Bucketlisten sollte man nur aufpassen, wenn da Ziele draufstehen, die man nicht erreichen kann. Dass man nicht unhappy wird damit.
Nein, überhaupt nicht. Das ist das Beste, was dir passieren kann. Schreib Bucketlisten, die total, ich habe heute lustigerweise ein Reel gedreht oder gepostet, dream big und erlaub dir das auch und du verdienst das, du darfst groß träumen und du darfst auch diese Wünsche nicht erfüllen bekommen. Du kannst auch sagen, hey, ich habe so und so viele Punkte von der Liste nicht geschafft, aber ich habe diese 3 Punkte trotzdem gemanagt von diesen riesen Träumen und wenn es nur einer ist, dann ist es ein Traum und das ist vollkommen in Ordnung. Und ganz ehrlich, als ich meine Bucketliste mit 23 beendet habe, wurde ich gefragt, oh, wie geht's jetzt damit und ist das nicht der Hammer und so weiter. Und ich habe gesagt, nee, um ehrlich zu sein, fühle ich mich ziemlich verloren, weil wenn du keine Träume mehr hast, was machst du dann und worauf arbeitest du dann eigentlich hin? Das heißt, einen Traum offen zu haben, ist eigentlich das Beste, was dir passieren kann.
Absolut und ich finde, das ist eigentlich auch ein schönes Schlusswort. Haben wir aus deiner Sicht vielleicht noch was vergessen, was du gerne mitgeben möchtest, was du noch...
Ich glaube, wir haben eigentlich alles abgedeckt. Also wenn noch irgendeine Frage offen sein sollte und das geht jetzt an die Zuhörer und Zuhörerinnen, schreibt es einfach und vielleicht für die nächste Podcast-Folge wird sie dann mit aufgenommen oder ihr fragt mich, wenn ich irgendwas nicht beantwortet haben sollte.
Perfekt.
Dann. Super. Anastasia, vielen Dank, dass du heute hier warst und deine Gedanken und Erlebnisse geshared hast. Vielen Dank.
Danke dir.
Danke euch.